Fischfarmen zur Rettung von Thunfischen? Delikate Gerichte wie Sushi machen dem roten Thun den Garaus. Überleben kann der Riesenfisch wahrscheinlich nur durch Massenzucht in Gefangenschaft, meint Richard Ellis im Spektrum der Wissenschaft Dezember 2008. Es gibt ganz verschiedene Thunfische. Konserven enthalten meist das eher helle Fleisch von den kleineren Arten wie dem großen weißen Thun. Zu Steaks dienen gewöhnlich Gelbflossen und Großaugentune, die bis rund 200 Kilogramm wiegen und an die 2,5 Meter lang werden. Aber für die modischen japanischen Rohfischgerichte Sushi und Sashimi gelten als erste Delikatesse die riesigen Blauflossentune mit ihrem dunklen Fleisch, darunter allen voran der gewöhnliche Thunfisch. Hauptsächlich diese Art heißt wegen der Farbe ihres Fleisches auch roter Thun. Mit an die 700 Kilogramm und 4,5 Metern Länge gehört sie zu den größten Fischen überhaupt. Leider avanciert der rote Thun in den letzten Jahren außerdem zum begehrtesten Speisefisch der Welt und dürfte inzwischen die am stärksten bedrohte große Fischart darstellen. Rote Thunfische leben im nördlichen Atlantik und im Mittelmeer. Ein etwas kleinerer Blauflossentun ist in Teilen des Pazifiks zu Hause. Eine dritte Art in den südlichen Meeren. Manche bezeichnen auch diese Arten als rote Thunfische. Die gewöhnlichen Thune gehören zu den ganz wenigen warmblütigen Fischen und zählen zu den schnellsten Fischen und besten Schwimmern überhaupt. Sie schaffen Spitzengeschwindigkeiten von 80 Stundenkilometern. Nicht immer galt der rote Thun als Delikatesse. Vor 100 Jahren wurde sein streng schmeckendes Fleisch höchstens Hunden oder Katzen zugemutet. Doch dann entdeckten Abenteurer als neuen exotischen Hochseesport vor Nordamerikas Küsten das Angeln der Riesenfische. Zu einem Speisefisch und einer begehrten Delikatesse wurde der rote Thun erst in den letzten 50 Jahren, denn da gewannen Sushis zunächst in Japan und später weltweit Liebhaber. Früher gehörte roher Fisch in Japan auch keineswegs zur landestypischen Kost. Da die Nahrung aus dem Meer schnell verdarb, machte man sich durch Pökeln, Marinieren oder Räuchern haltbar. Die Situation änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg, als Kühl- und Gefrierschränke ins Land kamen. Eingefroren blieb roher Fisch nun fast unbegrenzt wie frisch, was die Ernährungsgewohnheiten der Japaner grundlegend veränderte. Alsbald machten die Blauflossen-Thunfische in Japan Karriere. Von unreinen Tieren, die ein Samurai früher nicht angerührt hätte, avancierten sie rasch zur Sushi-Delikatesse Maguro. Die kann so viel kosten wie Trüffel oder Kaviar. Das beste Maguro heißt Toro. Es stammt vom fetten Bauchfleisch eines erwachsenen Blauflossentuns. In Amerika war der Verzehr von Rohfischen vor 40 Jahren noch undenkbar. Heute gibt es Sushi und Sashimi fast überall. Dass ein Fisch ganze Fangflotten anzieht, wenn schon eine Scheibe von seinem Fleisch mehrere hundert Dollar einbringt, leuchtet ein. So verwundert es nicht, dass die Thunfischjagd rasch weltweit große Ausmaße annahm. Anfänglich hatten sich die Japaner in ihren eigenen Meeren am pazifischen Blauflossen-Thunfisch bedient. Sie merkten aber schnell, dass im nördlichen Atlantik größere Thune noch zahlreicher vorkommen als im Pazifik. 1969 legte die eingesetzte Kommission ICCAT, International Commission for Conservation of Atlantic Tunas, eine Fangquote für den roten Thunfisch fest. Nur für den Westatlantik, wo die Art schon in den 1970er Jahren selten wurde, forderte sie strikte, niedrige Quoten. Für die östlichen Regionen setzte sie viel großzügigere Fangmengen an. Weil aber die Ausbeutung der großen Thunfische im Ostatlantik gestützt auf die Empfehlung der ICCAT weiterging, brachen schließlich die Bestände im gesamten Atlantik ein. Sofern überhaupt möglich, stellt sich das Desaster im Mittelmeer noch schlimmer dar. Dort haben die Fischer ganze Schulen junger, noch nicht geschlechtsreifer Thunfische in große Treibnetze getrieben und dann zu Meeresfarmen geschleppt. Dort mästet man sie bis zur Schlachtreife, sticht sie ab und schickt die Ausbeute nach Japan. Die Mittelmeerfischer dürfen zu kleine Thune nur nicht dem Meer entnehmen. Doch es gibt keine Vorschrift, die deren Fang und Aufzucht in solchen Fischfarmen untersagt. Naiverweise galten die Thunfischfarmen anfangs als pfiffige Lösung gegen die Überfischung. In Wahrheit eignet sich diese Methode bestens, um einen Fischbestand zu ruinieren, denn die Jungfische werden ja vor der Brutreife abgefischt und erwachsene Tiere, die für Nachwuchs sorgen könnten, wachsen so kaum noch heran. Der WWF forderte 2006, im Mittelmeer müsse die Thunfischjagd völlig aufhören. Dass dies angesichts der Gewinnlage in dem Geschäft nichts fruchtete, kann man sich ausrechnen. Die ICCAT ignorierte die Naturschutzargumente und legte fest, die Fangmengen bis 2010 lediglich um 20% zu verringern. Doch auch deutlich niedrigere offizielle Fangquoten würden wenig retten können. Zu viel geschieht auf dem Feld illegal und unter der Hand. Fischereiflotten hintergehen im großen Maßstab Regularien und Kontrollen aller Art. Über 3/4 der weltweit gefangenen Blauflossen-Thunfische, rund 60.000 Tonnen im Jahr, landen allein auf dem japanischen Markt. Aus welchen Quellen das heiß begehrte Fleisch stammt, spielt keine Rolle. Japanische Fischer umgehen sogar ihre landeseigenen Bestimmungen. Sie bringen jedes Jahr tausende Tonnen illegal gefangene Tiere an Land und fälschen die Papiere und Logbücher. Tatsache ist, dass die Thunfischpopulationen immer weiter zurückgehen, während die Nachfrage nach Toro, der Höchstqualität, steigt. Die immer rarere Ware wird die Preise noch weiter in die Höhe treiben. Das wiederum wird die Fischerei noch mehr anstacheln. Der Meeresbiologe John Mara von der Columbia University New York veröffentlichte im Juli 2005 in der Fachzeitschrift Nature einen Beitrag mit dem Titel »When will we tame the oceans?« Wann werden wir die Ozeane zähmen? Er beschrieb, die Befischung der Meere sei nicht mehr nachhaltig. Weltweit seien wir damit gescheitert, den Fischfang sinnvoll zu managen. Darum könnte es in ein paar Jahrzehnten nichts mehr zu managen geben. Als Ausweg schlägt Mara vor, man müsse den Ozean, besser gesagt seine begehrten Bewohner, domestizieren, das heißt in großem Umfang sogenannte Marikultur betreiben. Fischfarmen sollen wirtschaftlich wertvolle Arten in Gefangenschaft sowohl züchten als auch aufziehen und schließlich auch ernten. Was die Thunfische betrifft, stellt sich Mara vor, dass Meeresfarmer Schwärme einfangen, die sie dann längere Zeit nach Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit in großen Gehegen halten und versorgen. Je nach Bedarf würde zu verschiedenen Zeiten ein Teil der Farmfische abgeschlachtet, ähnlich wie Bauern mit ihren Viehbeständen verfahren. Doch solange es nicht gelingt, die sensiblen Blauflossen-Thunfische wirklich wie Haustiere zu halten, also in Gefangenschaft, in Herdenhaltung auch regelmäßig und in großem Umfang nachzuzüchten, ist absehbar, dass ihre Population immer mehr zusammenbricht. Eines der führenden Unternehmen, die eine kommerzielle Thunfischzucht entwickeln, ist Cleans Seas Aquaculture Grow-Out in Südaustralien. Sie produziert Gelbschwanzmakrelen und Adlerfische bereits in erheblicher Menge für den Markt. Für die Thunfische hat Clean Seas eigens ein 3 Millionen Liter Bassin gebaut, das optimale Bedingungen bieten soll. Seit Oktober 2006 leben darin geschlechtsreife südliche Blauflossentune. Ob sie überleben, dürfte von solchen Zuchtbemühungen abhängen. Wer nicht möchte, dass der Thunfisch ausstirbt, der wird sich wohl daran gewöhnen müssen, dass diese einzigartigen Fische zukünftig wie Schafe oder Kühe gehalten werden, als domestizierte Tiere. Vielen mag diese Vorstellung schmerzlich sein. Sie werden diese Kraftpakete, der Inbegriff eines großen Raubfischs, nicht zum Haustier machen wollen. Doch andernfalls droht den Blauflossentunen und der Maguro-Industrie eine düstere Zukunft.